In dieser Folge von Crashkurs Krise geht's darum, wie ein Verwaltungsstab auch dann arbeitsfähig bleibt, wenn das Personal knapp ist. Wir schauen uns an, warum viele Modelle aus Lehrunterlagen in der Praxis kaum umsetzbar sind und wie man stattdessen mit flexiblen, klar strukturierten Teams gut arbeiten kann. Es geht um die Aufgaben der Koordinierungsgruppe Stab, um sinnvolle Besetzungen bei den S-Funktionen und um die Frage, warum zu viele Leute im Stab oft mehr schaden als helfen. Es geht los.
Crashkurs Krise. Der Podcast für Impulse, Lösungen und Perspektiven fürs Krisenmanagement und den Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Servus Andreas. Moin nach Hamburg, wie man bei dir so schön sagt. Ich hoffe, dir geht's heute gut.
Moin Manuel. Ja, mir geht's heute sehr gut. Vielen Dank.
Dann auch ein herzliches Grüß Gott, wie man in Bayern sagt. Ein Servus, ein Hallo an alle draußen, die uns wieder hören, die uns eingeschaltet, angeschaltet, gestreamt oder auf welcher Möglichkeit auch immer verfolgen. Heute ist eine Sonderfolge dran, weil ich es tatsächlich beim letzten Live-Webinar geschafft habe, die Aufnahme zu versemmeln. Von daher gehen wir heute nochmal in wahrscheinlich anderer Form die Fragen und Anregungen aus dem letzten Live-Webinar durch. Und Andreas, da darf ich den Ball gleich direkt zu dir spielen. Danke, dass du mit mir das nochmal aufzeichnest. Du bist ja nicht schuld dran, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat. Das geht diesmal absolut auf meine Kappe, von daher Asche auf mein Haupt. Und dann würde ich auch gleich direkt einsteigen mit der ersten sehr interessanten Frage, die wir diskutiert haben. Nämlich Tipps für einen Verwaltungsstab in abgespeckter Form. Warum möchte die Dagmar es gerne wissen, was wir dazu zu sagen haben? Weil sie kämpft mit dem, was viele andere Kommunen auch beschäftigt, nämlich mit dem Personalmangel. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir zumindest mal eine Schicht voll besetzen wollen würden, wird es dann spätestens, wenn wir über mehrere Schichten, mehrere Tage, mehrere Wochen sprechen, bei sehr, sehr vielen Kommunen dünn werden. Lieber Andreas, was kannst du denn da für Tipps geben?
Ja, Manuel, die Frage ist berechtigt und ich höre sie auch sehr häufig. Sie beruht auf einem wesentlichen Missverständnis. In den meisten Lehrunterlagen, die es in Deutschland gibt und in den meisten Schulungen, wird immer von einer Maximalbesetzung des Verwaltungsstabes ausgegangen. Also man schreibt alle möglichen Funktionen dort hinein, die vielleicht mal gebraucht werden. Und in Übung nimmt man sie natürlich alle dazu, damit jeder mal üben soll. Das sieht aber die Hinweise zur Bildung von Verwaltungsstaben, die ja der AK5 der Innenministerkonferenz mal beschlossen hat, überhaupt gar nicht vor. Sondern diese Hinweise und auch die Feuerwehrdienstvorschrift 100 übrigens, die sagen, dass die Stäbe mit so wenig Personal wie möglich zu besetzen sind, aber es sind alle Kompetenzen abzubilden. Also jede Person, die ich benötige, jedes Fachwissen, was ich benötige, muss im Stab drin sein, aber auf gar keinen Fall mehr.
Wenn wir jemanden hätten, der das Fachwissen von zwei Positionen hätte, könnten wir dem, ich sag's jetzt mal ganz salopp, zwei Hüte zeitgleich aufsetzen. Und damit würden wir die Stabsgröße reduzieren und so wäre es gedacht.
Genau. Jetzt ist im Verwaltungsstab sowieso mit den Hüten ja immer so, es sind ja keine S-Funktionen da, sondern man spricht von ständigen Mitgliedern und von ereignisbezogenen Mitgliedern. Und dann gibt es auch die KGS. Fangen wir kurz mit der KGS an. Die KGS, die Koordinierungsgruppe Stab, muss sicherstellen, erstens, dass der Stab arbeiten kann. Also dass Arbeitsmaterialien da sind, dass Verpflegung da ist, dass Personal da ist. Also sag ich mal, der ganze innere Dienst einer Verwaltung. Das zweite Standbein der KGS ist das Informationsmanagement. Also die KGS muss versuchen, alle Informationen zu sammeln, sie so aufbereiten, dass der Stab mitarbeiten kann. Das heißt, unwichtige Informationen rausfiltern, andere aggregieren, zusammenfassen und halt so darstellen, damit die anderen dann wirklich Zeit haben, Entscheidungen zu treffen und Planung zu machen und sich nicht erst durch einen Wust von Nachrichten durchkämpfen müssen. Ja, das ist die Aufgabe der KGS. Und da ist natürlich je nach Lage, je nach, also wie hoch die Informationsdichte ist, benötigt man unterschiedlich viele Leute. Also bei Corona zumindest im zweiten Jahr machen das vielleicht ein, zwei Leute. Während der Ahrtal-Katastrophe, wenn es einen Verwaltungsstab gegeben hat, also wenn die Informationsflussdichte sehr, sehr hoch ist, dann braucht man vielleicht 5 oder 6 dafür. Na, das ist der eine Part, die KGS. Kommen wir jetzt zu den Planern und Entscheidungen. Da heißt es ja, es gibt die ständigen Mitglieder des Stabes. Da ist ganz wichtig, es muss immer jemand geben, der entscheidungsbefugt ist. Also einer muss für den Landrat, für die Oberbürgermeisterin die Entscheidung treffen dürfen. Wen braucht man noch dazu? Dann braucht man sicherlich immer jemand von der Pressestelle. Das wird, wenn das größer wird, wird das in Boomer, also Bevölkerungsinformation und Medienarbeit ausgegliedert. Es ist sicherlich sinnvoll, jemand vom Ordnungsamt, Katastrophenschutzbehörde, also aus diesem Bereich noch jemand dabei zu haben. Aber da muss jede Kommune für sich entscheiden. Also wer muss immer dabei sein? Das ist der ständige Stab. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren eigentlich das so herauskristallisiert, dass dieser ständige Stab vielleicht 2, 3 Personen sind, die auch im Vorfeld miteinander frühzeitig kommunizieren und entscheiden, was sind denn die ersten Maßnahmen, die wir treffen müssen, also bevor man sich im Stabsraum trifft. Und die entscheiden dann auch, welche ereignisbezogenen Mitglieder werden dazu berufen. Und dann kann es sein, dass mal jemand zu einer Stabssitzung kommt, dann bei der nächsten wird er vielleicht nicht mehr eingeladen, weil die Lage es einfach nicht mehr hergibt. Also so können die ereignisbezogenen Mitglieder können wechseln. Fazit, diese großen Stäbe, wie sie in Lehrunterlagen drin sind und wie sie meistens geschult werden, sind in den meisten Fällen nicht notwendig. Weniger ist häufig mehr als zu viel Leute im Stab.
Der Bevölkerungsschutz in Deutschland steht vor großen Herausforderungen und die Budgets sind knapp. Trotzdem kannst du mit klugen Lösungen viel bewegen. In unserem Podcast Crashkurs Krise und unseren Live-Webinaren Debug Dialog Live unterstützen wir dich mit Impulsen, Lösungen und Perspektiven. Reiche deine Fragen ein und diskutiere mit uns. Gehe jetzt zu anmelden.debug.eu/webinar und melde dich an. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Herr Andreas, da sprichst du mir aus der Seele. Du weißt ja, ich bin sehr viel in Veranstaltungen unterwegs und das ist so mein Beruf. Wir bilden da zwangsweise sehr häufig Ad-Hoc-Stäbe. Und wir haben tatsächlich sehr häufig die Situation, dass gerade weil es interessante Sachen sind, weil es planbare Sachen sind, die wir ja machen, also man weiß, wann die Veranstaltung stattfindet, aber nicht, was dann Unvorhergesehenes passiert, haben wir sehr häufig die Situation, dass ganz viele Menschen bei ganz vielen Dingen gerne mit dabei sind. Und dann wird so eine, in Anführungsstrichen, Stabsbesprechung mal schnell zu einer 40, 50, 60 Personendiskussion. Und da kannst du weder wirtschaftlich noch zeitlich sinnvoll irgendwie arbeiten und Entscheidungen treffen. Das ergibt sich dann tatsächlich, dass das so am Rande dessen in kleinen Zweier-, Dreier-, Vierer-Gesprächen dann die Entscheidungen vorbereitet und auch getroffen werden. Je weniger, desto effizienter.
Es ist auch mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, aber jeder von uns kennt das auch. Wenn viele Leute zusammen sind, jeder möchte ja was sagen. Jeder will ja seine Kompetenz zeigen, dass er wichtig ist. Und von daher werden dann urplötzlich Sachen diskutiert, wo jeder etwas dazu sagen kann. Also meistens nicht so wichtige Themen, die so am Rande sind und so von so Allgemeinwissen benötigen, aber keine große Fachexpertise. Und die wichtigen Themen, wo vielleicht nur 1, 2 Leute was zu sagen können, die werden überhaupt gar nicht thematisiert, weil natürlich jeder zu diesen Randthemen irgendetwas sagen will. Und zu dem eigentlichen Thema kommt man nicht. Ein guter Stabsleiter, gute Stabsleiterin könnte auch dagegen arbeiten. Also man verbietet dann urplötzlich Leuten, den Mund aufzumachen. Wenn es gute Leute im Stab sind, sage ich mal, dann tolerieren die das auch. Also und fühlen sich nicht gekränkt. Aber viele fühlen sich dann gekränkt, steigen vollkommen aus der Stabsarbeit aus oder sie lassen es eskalieren, indem sie Widerworte geben. Dann ist das keine effektive Stabsarbeit mehr. Von daher häufig, umso weniger, desto besser.
Ja. Und da kommt auch gleich eine Anmerkung dazu. Der Stefan hat uns da nämlich geschrieben, wir befinden uns als Kommune beim Aufbau des Verwaltungsstabes. Aufgrund enger personeller Möglichkeiten, kleine Kommune mit 15.500 Einwohnern, wird überlegt, gewisse Stabsfunktionen zusammenzulegen. Die Zusammenlegung von S1 und S4 sehe ich unkritischer als die Zusammenlegung von S2 und S3. Hier würde ich immer eine Trennung und Aufteilung auf 2 Personen festlegen. 4-Augen-Prinzip, damit eine eventuelle Fehleinschätzung schneller auffällt. Gibt es Erfahrungen zur generellen Zusammenlegung von Stabsfunktionen? Dazu würde ich dich bitten, erstmal aufzuklären, was ist denn S1234, damit die Stabsfunktionen erstmal klar sind und jeder weiß, was zusammengelegt werden soll in dem Beispiel, in der Frage und was nicht.
Also erstmal, ich muss noch einen Schritt noch weiter zurückgehen, Manuel. Der Fragesteller, das ist eine Gemeinde in Niedersachsen. Niedersachsen haben ein Gesamtstabsmodell, kein Zweistabsmodell. Das heißt also, dass der Verwaltungsbereich und der also administrativ-organisatorische Bereich und der operativ-taktische zusammen in einem Raum sitzen und in einem Gremium tagen. Und von daher hat der Verwaltungsstab in Niedersachsen auch diese S-Funktion. Es gibt auch in Baden-Württemberg S-Funktionen, obwohl sie ein klassisches Zweistabsmodell haben. Aber dann gibt es halt Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, die kennen im Verwaltungsstab gar keine S-Funktion. Also von daher, das ist bundesweit etwas unterschiedlich. Deshalb darf man sich da nicht gleich verwirren lassen. Also wir sind ja beim Verwaltungsstab und da würden dann die S-Funktionen wie in der Feuerwehrdienstvorschrift 100 beschrieben bedeuten, dass der S1 kümmert sich um den inneren Dienst und das Personalmanagement. Das hatte ich vorhin als Teil Aufgabe der KGS genannt. Dann gibt es den S2, der macht das ganze Informationsmanagement, vorhin auch wieder als Teilaufgabe der KGS. Dann kommt der S3-Bereich, der ist für die Einsatzplanung zuständig und nachher für die Einsatzdurchführung, wenn der Plan vom Entscheider genehmigt wurde. Der S4-Bereich ist für die Beschaffung zuständig, Logistik, also wenn irgendwelche Materialien oder auch unter Umständen Menschen, für die Geld bezahlt werden muss, also Fachberater oder so, von außerhalb beschafft werden müssen. S5 und S6 gibt es dann teilweise auch noch. Die werden dann für die Bevölkerungsinformation und die technische Aufrechterhaltung der Kommunikation verantwortlich. So ganz grob die S-Funktionen. In manchen Bundesländern gibt es dann S7 noch für psychosoziale Notfallversorgung. Das wurde mal wieder abgeschafft. Baden-Württemberg hat teilweise bis 9. Da sind dann aber die höheren Fachbereiche nach noch Ämtern praktisch aufgeteilt. Also von daher gibt es bundesweit so ein Mischmasch oder unterschiedliche Lösungen. Aber das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Jetzt zu den Zusammenlegungen von Funktionen. Da gibt es natürlich aus dem Bereich der Feuerwehrführung sehr, sehr viele, Erfahrungen dazu. Und da ist es wirklich sinnvoll, S1, S4 und S2 und S3 zusammenzulegen. Im Verwaltungsstab oder auch so generell, was besser ist, welche Funktionen getrennt sein sollen und welche zusammengelegt sein sollen, das kann man nicht sagen. Das ist eine Frage der Aufgaben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben das Problem in der Corona-Zeit gehabt, was gemacht werden soll, also Aufgabe Einsatzplanung, Impfen, war vollkommen klar. Wie geimpft wurde, wusste man auch. Auch die Lage war relativ klar und stabil über eine lange Zeit, wo es gehakt hat. Ist unter Umständen das Personal zum Impfen zu bekommen und den Impfstoff zu bekommen und meinetwegen Messebauwände für das Impfzentrum und solche Geschichten. Also es gab Situationen, wo der S1 und der S4 stark belastet war und S2, S3 nicht. Dann macht es natürlich mehr Sinn, den S2 und S3 zusammenzulegen und S1 und S4 getrennt zu lassen. Habe ich es mit einer klassischen Katastrophenlage zu tun, wie Ahrtal, ein Tornado oder sonst irgendetwas, dann ist es so, wie der Fragesteller auch gesagt hat, sicherlich sinnvoller, S1 und S4 zusammenzulegen und die einsatztaktischen, also die wichtigen, erstmal Informationen sammeln und eine Idee haben, wie wir die Situation lösen, also S2, S3 getrennt zu machen. Aber wie gesagt, es ist abhängig von der Lage.
Und wahrscheinlich auch vom verfügbaren Personal. Genau. Je nachdem, welche Fähigkeiten, Talente, Spezifikationen die Menschen mitbringen, die da mitarbeiten, ist es manchmal sinnvoller, das eine oder das andere zu kombinieren, weil wenn ich zwei Dinge zusammenbringe in einer Person, von denen eines überhaupt nicht beherrscht wird, dann wird es schwierig.
Vollkommen richtig, Manuel.
Dann gibt es da eine Anmerkung dazu von der Carina. Wir haben bei uns die Möglichkeit eines aufwachsenden Stabes geschaffen mit grundsätzlich gleichbleibenden Mitgliedern. In der Stufe 1 gibt es die Leitung des Stabes. Den S1 ist mit S4 zusammengelegt, S2 mit S3 sowie mit dem Einsatztagebuch und S5 mit dem Bürgertelefon. Je nach Lage kann dieser Stab dann aufwachsen zum klassischen KAT-S-Stab in Vollbesetzung nach der FEDV 100.
Es ist so ein atmendes Gremium. Ist wenig zu tun, sind wenig Leute da. gehen diese Leute natürlich in Arbeit unter, dann muss ich das aufblähen, ne, muss das hochgefahren werden. Und wenn es dann wieder ruhiger wird, dann kann das auch wieder zurückgefahren werden, das ist gar keine Frage. Wir kennen das aus dem Feuerwehrbereich auch, um das jetzt auf die Spitze zu treiben. Wenn ich als Verbandsführer oder Zugführer vor Ort bin, dann bin ich alleine und muss alle S-Funktionen abdecken. Wichtig ist nur eins, und das ist im Nachgang bei der Ahrtal-Katastrophe aus meiner Sicht sehr schlecht herübergekommen oder wurde als Ausrede genutzt. Die Leute, die im Krisenstab waren des Landkreises Ahrweiler, haben an verschiedensten Stellen gesagt, der S2 waren, also die Funktion S2, das heißt Lageerkundung und Lagedarstellung, war nicht besetzt. Und von daher wussten sie nicht, was draußen vorgeht. Weil der jahrelang geschulte S2, der gleichzeitig Kommandant einer freiwilligen Feuerwehr war, vor Ort geholfen hat. Ist ja klar, sein Ortsteil säuft ab, dann ist ein Haufen überflutet, er ist alarmiert worden mit seiner freiwilligen Feuerwehr. Dann sagt er nicht, wenn der Stab zusammengerufen wird, tschüss, ich gehe in den Stab. Und da ist der Fehler. Das darf es nicht geben, dass eine Funktion, eine Aufgabe nicht wahrgenommen wird. Wenn das Personal fehlt, muss jemand anders übernehmen.
Das stellt mir jetzt eine Frage, Andreas. Hätte dieser Mensch denn in den Stab gehen müssen? Welche Verpflichtung wäre denn höherwertig, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen?
Eine klassische Diskussion auch für Mitarbeiter einer Berufsfeuerwehr, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Ne? Was geht vor, der Dienst in der Berufsfeuerwehr oder der Freiwilligen Feuerwehr oder Polizei oder sonst irgendwo? Die Feuerwehr im Katastrophenfall untersteht dem Landkreis, nicht mehr der Gemeinde. Also erstmal kann man das in einer Stabsdienstordnung regeln. Aber dann ist vollkommen klar, da muss man einfach mal ins Grundgesetz gucken und in Strafgesetzbuch. Die Frage ist, wo wird höherwertiges Schutzgut, sage ich mal, gerettet? Der Ortsbrandmeister ist vor Ort, er wird da eingesetzt, meinetwegen als Zugführer. Wenn es sonst niemand gibt und da sind Menschenleben, die zu retten sind, dann kann er sich aus dieser Aufgabe nicht herausziehen. Hat er aber einen anderen ausgebildeten Zugführer vor Ort oder ist die Lage unkritisch, dann ist natürlich das höhere Schutzgut, was zu retten ist, die Arbeit im Stab. Also dann müsste er von sich aus sagen, so, die Lage ist jetzt stabil, die Kameradinnen und Kameraden, die brauchen mich jetzt hier nicht mehr, jetzt muss ich meine Aufgaben im Stab wahrnehmen. Und jetzt komme ich nämlich zum ganz wichtigen Punkt, den wir hier ansprechen müssen. Man muss sich überlegen, wer soll denn eigentlich in den Stab berufen werden? Also sprich, solche Gemeindebrandmeister, die im Ersteinsatz in der Regel vor Ort sind, sollten nicht die erste Mannschaft des Stabes bilden. Genauso meinetwegen Landwirte, die sich um ihre Tiere erst kümmern müssen. Eltern, die sich um ihre Kinder oder ihre eigenen Eltern, also Pflegebedürftige, kümmern müssen. Also es gibt eine Reihe von Menschen, die in Krisensituationen zuerst was anderes machen müssen, als in den Kreisstab zu gehen. Mhm. Und die muss sich aus der ersten Mannschaft rausstreichen. Und dann wird der Kreis schon mal kleiner, wen ich denn überhaupt am Anfang alarmieren kann.
Ich sage jetzt mal, wir bleiben bei unserem freiwilligen Feuerwehrmann oder der Feuerwehrfrau. Und wenn wir dann noch einpflegen würden, dass die ja dann wahrscheinlich schon 8, 10, 12 Stunden Einsatzdauer, je nachdem, hinter sich haben, dann sind die auch nicht die zweite Garde, also nicht die zweite, genau, Mannschaft im Schichtwechsel, sondern frühestens in der dritten Schicht wieder dran. Sonst kommen da verschlissene Personen in einen Stab, die von Leistungsfähigkeit so weit weg sind, dass es besser wäre, die Position anders zu besetzen.
Vollkommen richtig. Und ich sage mal, die Arbeitsschutzverordnung, die europäische, machen ja Sinn. Die gehen ja davon aus, dass man so um die 10 Stunden, sage ich mal, intensiv arbeiten kann. Viel mehr dürfte nicht drin sein. Also wenn du draußen körperlich arbeitest oder auch im Stab, wenn das hochdynamisch ist und du musst sehr konzentriert arbeiten, dann hält das von uns, glaube ich, kein Mensch 10 Stunden aus. Man kann die Arbeitszeit verlängern durch regelmäßige Pausen, durch vernünftiges Essen und Trinken und solche Geschichten. Aber irgendwann, sag ich mal, sind die Ressourcen einfach leer, sind die Speicher leer gelaufen und dann muss man ausgetauscht werden.
Jetzt sind wir alle Menschen, selbst wenn wir im Stab sitzen, selbst wenn es nicht aktiv in der Bearbeitung ist, aber wenigstens der Kopf ist doch auch bei den eigenen Angehörigen. Der ist doch auch bei der Familie, bei Freunden, bei Betroffenen, die man kennt. Das führt ja auch dazu, dass du in der Stabsarbeit schneller an dein Limit kommst, als wenn du persönlich überhaupt keine Betroffenheit hast. Das macht schon noch einen ganz anderen Stresslevel auf in so einer Situation.
Genau. Also da ist das erste ganz Wichtige, dass man sich selbst als Mitglied eines Stabes sich selbst reflektiert. Also das erste ist, man muss resilient sein. Das heißt also, selbst wenn man einen Schicksalsschlag mitgenommen hat, muss man in der Lage sein, seine Aufgaben weiterführen zu können. Das ist das eine. Aber das zweite ist ganz wichtig, was du angesprochen hast. Der Krisenmanager der Familie kann nicht die Krisenmanagerin sein, die in den Stab geht. Also man muss sein privates Umfeld so organisieren, dass in einem Krisenfall sich jemand anderes um seine Familie, sein privates Umfeld kümmert.
Ja.
Kinder, Pflegebedürftige, aber dann auch, wenn es teilerwerbstätige Landwirte sind, um die Tiere, alles, was so dazugehört. Und da muss jeder für sich mal überlegen, wenn Stromausfall ist, welche Probleme gibt es privat? Wie löse ich die? Wie ist das vorbereitet? Was kann ich machen, um halt dementsprechend dort, sage ich mal, ruhiger in den Stab zu gehen? Ein zweiter Punkt, den hast du auch gerade angesprochen, ist, abgesehen davon, wenn man emotional extrem belastet ist, dann fällt einem das noch schwerer natürlich, sag ich mal, gute Entscheidungen zu treffen. Von daher muss man sich auch genau überlegen, also wenn ich aus Ahrweiler komme, wohne in Ahrweiler und weiß, da ist was so durchgeschwemmt, dann kann ich mir die Situation vor Ort vorstellen. Komme ich aus irgendeinem anderen Stab, wie es ja nach ein, zwei Tagen der Fall war da unten, dann bin ich natürlich erstmal emotional eine Ecke davon entfernt. Und da muss sich der Stab genau überlegen, ob ich Bilder, Fotos, vielleicht noch Filme in den Stab hinein projiziere. Weil das wissen wir selbst. Ein guter Kinofilm belastet uns emotional so stark, dass wir glauben, wir sitzen da mit drin in der Situation. Ne? Also von daher muss man dann genau überlegen, wie kriege ich das hin, dass meine Mitarbeiter im Stab psychologisch nicht zu stark belastet werden. Und da sind gerade laufende Bilder genau das Kriterium, wo halt Emotionen in den Stab hineingebracht werden. Also wenn man jetzt Nachrichtensender guckt mit weinenden Kindern oder sonst irgendwas. Und urplötzlich konzentriert man sich auf ein Problem, was nicht oberste Priorität ist, bloß weil es halt sehr emotional in den Stab hineingebracht wurde. Das ist eine große Gefahr.
Ja, verstehe ich. Schichtmodelle bei länger andauernden Schadenslagen, Klammer auf, mehr als 3 Tage, Klammer zu. Da würde ich jetzt mal sagen, Andreas, Feuer frei.
Also ich möchte 2 verschiedene Situationen unterscheiden. Das erste wäre so eine mittelfristige Dauer einfach. Also eine Schadenslage von 2-3 Wochen oder so. Da ist es einfach oder hat sich bewährt, dass man die Stabsarbeit aufteilt. Also die Militärs nennen das Operational Design und Operational Management. Das eine ist praktisch die Einsatzoption zu entwickeln und zu entscheiden, welche Einsatzoption gemacht wird. Das ist das Design. Und das andere ist das Umsetzen, das in die Realität bringen. Das ist das Management. Das Operational Design bietet sich einfach an, also die Einsatzplanung dann durchzuführen, wenn die Einsatzkräfte nicht tätig sind. Also sprich des Nachts. Bei vielen Einsatzlagen wird es nachts nicht gearbeitet. Auch für Verwaltungsstäbe gilt das. Also das, was der Verwaltungsstab umsetzt, zum Beispiel eine Impfung, findet in der Regel tagsüber statt. Des Nachts ruht eigentlich die operative Arbeit vor Ort am Bürger, an der Bürgerin. Und von daher kann man da sehr gut planen. Und dann gibt man, sage ich, in seine Aufträge, seine Befehle am Morgen halt für einen Tag raus, dann werden die umgesetzt und dieses Umsetzen wird begleitet halt von der Schicht Operational Management, die dann, sag ich mal, kleine Korrekturen noch vornimmt, da fehlt vielleicht dieses oder jenes, also die müssen praktisch den Auftrag, den sie des Nachts von der Designergruppe bekommen haben, bis zum Abend umgesetzt haben und die Einsatzkräfte, ob es jetzt BOS-Einsatzkräfte sind oder Verwaltungsmitarbeiter, ist vollkommen egal. Die unterstützen, dass die ihre Arbeit dort umsetzen können.
Also das heißt, du plädierst schon mal nicht für eine 24-Stunden-Besetzung, sondern tatsächlich eher für eine 12-Stunden-Besetzung oder vielleicht 16, wenn wir auf 2x8 Stunden gehen, dann würde das mehr Sinn machen und die Nachtschicht dann sozusagen gar nicht besetzen oder mit einer Rufbereitschaft oder ähnlichem. Was ist da deine Empfehlung?
Das habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt, Manuel. Also des Nachts wären die Einsatzplaner ja dran. Also tagsüber dieses Umsetzen, nachts die Einsatzplaner. Das sind 2 unterschiedliche Aufgaben, für die man auch unterschiedliche Fähigkeiten haben muss. Und von daher nachts planen und tagsüber umsetzen. Da hast du dann so einen Wechsel von zwischen 2 Aufgabenbereichen oder 2 Aufgabenschwerpunkten.
Kennst du Verwaltungsstäbe, die das umsetzen? Also Militär ist es mir bekannt, aber Verwaltungsstab?
Nein.
Hast du ein Beispiel?
Nein, habe ich noch nie gesehen. Wir machen im operativ-taktischen Bereich, wie auch im Verwaltungsstab, machen wir beides gleichzeitig. Wir haben diese Planungsphase und die Umsetzungsphase. Und zum Beispiel die Gutachter zur Ahrtal-Katastrophe haben extrem bemängelt, dass die Stäbe oder der Stab nicht in die Planungsphase gekommen ist. Er war also nur am Reagieren. Also da kam Meldung von draußen und darauf wurde sofort reagiert. Aber niemand im Stab hat gesehen, dass in 4, 5, 8 Stunden im unteren Ahrtal die Katastrophe ankommen wird. Und deshalb ich vielleicht jetzt schon Maßnahmen treffen kann, die in 8 Stunden erst umgesetzt werden oder erfolgreich umgesetzt sind. Ne? Also das ist häufig so, dass beides gleich gemacht wird. Und wenn dann viel von draußen kommt, also es fehlen Kleinigkeiten, was weiß ich, der Schlüssel fürs Rathaus, weil da ein Impfzentrum oder für die Schule, weil da ein Impfzentrum hinkommen soll oder sonst irgendwas. Also alles so Kleinigkeiten, die aber die Arbeit natürlich behindern. Die kommen in den Stab hinein und dann muss der Stab darauf reagieren und dann hat er gar keine Zeit dafür zu planen. Ne? Des Nachts ist doch die Einsatzintensität in der Regel deutlich geringer als tagsüber. Von daher habe ich die Ruhe und die Muße, planen zu können.
Ja, also das heißt, ich fasse es jetzt mal ganz einfach zusammen. Die Verwaltungsstäbe sollten sich eigentlich so aufstellen, dass sie gewisse Einheiten nachts zur Verfügung haben, um planen zu können. Mhm. Und das gilt eigentlich auch für die operativ-taktischen Stäbe.
Genau.
Aber landläufig ist das noch nicht so umgesetzt.
Genau so ist es.
Na dann haben ja jetzt einige viele Hausaufgaben, würde ich sagen.
Ja.
Und das wird nicht einfach, aber ja.
Ne, ob es notwendig ist, ist natürlich von der Lage abhängig. Häufig kann man auch das Management und Design in 2 Räume, sag ich mal, aufteilen und tagsüber nur arbeiten. Ne, wenn die Lage nicht sehr dynamisch ist, dann kümmern sich die einen einfach darum, dass der Einsatzplan, der umgesetzt werden soll, auch umgesetzt wird und die anderen denken schon weit voraus. Es ist aber fatal, wenn beides zusammen gemacht wird. Und dann vielleicht noch von den gleichen Leuten. Also das Militär hat auch den S3-Bereich, den die ja auch kennen, auch genau aufgeteilt zwischen dieses Management und dieses Design. Die haben also 2 S3-Bereiche gemacht und das hat sich zumindest im militärischen Bereich sehr bewährt. Das kann man, glaube ich, als unsere Empfehlung für die mittelfristigen Lagen herausgeben.
Sollen wir kurz nochmal aufgreifen, warum die 12-Stunden-Schicht nicht sinnvoll ist? Es gibt ja viele, die sagen, 12 Stunden ist super, das ist mit 2 Leuten 24 Stunden Anwesenheit, das läuft. Warum machen wir das nicht, beziehungsweise was spricht denn wirklich dagegen?
Die Qualität des Outputs in der, weiß ich nicht, ab der 5., 6. Stunde oder sowas. Die Frage ist ja, wie lange kann ich intensiv, hochkonzentriert arbeiten? Nun gibt es Möglichkeiten, natürlich diese Arbeitsphase zu verlängern. Also regelmäßige Pausen, was weiß ich, jede Stunde oder so. Ich meine, im Verwaltungsstab ist sowieso das Problem nicht, meistens nicht so, dass sie ellenlang im Stab sitzen, sondern die sitzen ein paar Stunden zusammen, dann ist das der Einsatzplan mehr oder weniger geregelt, dann gehen die nach draußen, versuchen ihn umzusetzen. Aber auch da kann es ja passieren, dass die Arbeitszeit einfach zu lang wird. Und von daher, das ist Aufgabe des Leiters des Stabes, regelmäßige Pausen, vernünftige Verpflegung, Getränke wie Nahrungsmittel, möglichst nicht so viel Zucker, ja, wie so ein Hochleistungssportler, weil das ist, Stabsarbeit ist Sport. Da muss Leistung gebracht werden. Denken verbraucht auch Energie. Und von daher darf man da auch nicht, sag ich mal, so hingehen, auch mir fällt dann schon was ein, auch wenn ich gerade eine Schweinshaxe gegessen habe, um mal ein Gericht aus deiner Region anzusprechen.
Ja, immer diese Vorurteile, die Bayern den ganzen Tag nur Schweinshaxen, Nödel und Sauerkraut.
Genau.
Ist gut, nehme ich mit, lieber Hamburger. Du kriegst nur Fischsemmeln.
So ist es.
Entschuldigung, Fischbrötchen.
Ja, und einen schönen Heringssalat, genau.
Gut, wir haben zwar noch eine ganze Riesenreihe Fragen, aber wir sind für heute schon am Ende der Zeit angekommen. Wir widmen uns den anderen Fragen im Teil 2 dieser Sendung sozusagen. Aber an der Stelle nochmal ein ganz großes Danke und ein Servus nach Hamburg, Andreas.
Jo.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns in Kürze wieder.
Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Schöne Grüße nach Ingolstadt. Tschüss.
Möchtest du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann geh auf anmelden.debug.eu/dialog und trage dich ein. So bekommst du exklusive Sonderfolgen und die neuen Folgen vorab. Reiche deine Fragen ein. Vielleicht geht's in der nächsten Folge schon um dein Thema. anmelden.debug.eu/dialog. Sei dabei!